Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Es ist 22.59 Uhr, wo wir die Aufnahme starten zur neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Viertelfinaltag Nummer 2 gab es heute bei den French Open. Wir haben ein Halbfinale von 4 Spielerinnen bei den Frauen, die noch nie vorher in einem Halbfinale gestanden haben eines Grand Slams. Wir erleben also eine neue Siegerin. Und bei den Herren hat Rafael Nadal gegen Diego Schwartzmann gewonnen. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir im Moment noch nicht, wer sein Gegner sein wird. Ob es Novak Djokovic sein wird oder Matteo Berrettini. Im Moment sind gerade quasi die Umbauarbeiten, die Zuschauer wurden rausgeschmissen, damit Berrettini und Djokovic weitermachen können im vierten Satz. Herzlich willkommen, wie gesagt, zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge. Heute ist Philipp Joubert nicht dabei. Heute habe ich mir aber prominente Unterstützung geholt. Heute ist dabei Lukas Zara vom Standard in Österreich. Hallo Lukas.
Hallo Andreas.
Ist die österreichische Aufmerksamkeit nach Tag 1 in den Keller gesunken, was die French Open angeht?
Ja, nach Tag 0 sogar.
Nach Tag 0, genau.
Mit dem Sonntagsauftritt von Dominic Thiem. Ja, ist schon ein bisschen so. Also es ist ja so, dass der ORF, der Öffentlich-Rechtliche, bei uns überträgt das, die Matches von den French Open immer ein Match pro Tag, ein Highlight-Match. Und das Match von Dominic Thiem ist da im Hauptkanal im ORF1 gelaufen und seitdem läuft dieses Turnier auf dem Spartensender, auf dem Sport, auf dem ORF Sport Plus. Das geht da so ein bisschen unter, muss man sagen. Ja. Man weiß das auch gar nicht so recht, würde ich jetzt behaupten. Die meisten wissen das wahrscheinlich nicht, dass da gerade Novak Djokovic live zu sehen ist im Öffentlich-Rechtlichen. Ein bisschen schwer und es geht schon ein bisschen unter. Der Fokus ist mehr schon auf die Fußball-EM. Kommt nicht so oft vor, dass wir da dabei sind bei so einem Fußball-Großereignis. Diesmal sind wir dabei und dementsprechend ja, geht das schon ein bisschen unter. Dadurch, dass der Dominic Thiem so früh schon gescheitert ist.
Wir sprechen nachher noch ein ganz kleines bisschen über Dominic Thiem und über seine Rasensaison, die jetzt dann auch anfangen soll. Und werden jetzt allerdings mal über die Frauen sprechen, weil die haben ein Halbfinale jetzt. Barbora Krejcikova gegen Maria Sakkari und Anastasia Pavlyuchenkova gegen Tamara Sidancek. Das ist ein Halbfinale, was niemand, und das behaupte ich mit einigem Selbstbewusstsein, was niemand vorher getippt hat. Und wir haben heute die beiden Viertelfinals erlebt zwischen Corey Gauff und Barbora Krejcikova und Maria Sakkari und Iga Swiatek, der Titelverteidigerin. Und fangen wir einfach mal chronologisch an. Corey Gauff gegen Barbora Krejcikova. Über Krejcikova haben wir schon sehr, sehr viele Worte verloren. Die hat seit der Wiederaufnahme vom Tennis hat sie 100 Plätze in der Weltrangliste gut gemacht, hat sich einfach gedacht, Mensch, ich möchte nicht nur im Doppel gut sein, ich möchte auch im Einzel was reißen. Und seitdem hat sie sich stetig aufgemacht in die Weltspitze und in die erweiterte Weltspitze. Corey Gauff, 17 Jahre alt, hatte im Vorhinein, hatte sie gut gespielt auf die French Open und hat auch hier sehr, sehr gut gespielt. Und lange Zeit im ersten Satz sah es heute so aus, als ob Corey Gauff diesen Satz auf jeden Fall erstmal gewinnen könnte und als ob sie das Match im Griff hatte. Sie hatte ihre Rückhand gut im Griff, sie konnte Barbora Krejcikova, konnte sie über den Platz manövrieren und Krejcikova hatte selber Probleme. Dann hatte Corey Gauff 6 oder waren es 7 Satzbälle. Es waren auf jeden Fall extrem viele Satzbälle, die Corey Gauff hatte und Krejcikova, die alle abwehren konnte. Teils mit wirklich tollen Winnern und mit einer sehr, sehr großen Geduld hat Krejcikova diese Satzbälle abgewehrt. Im Tiebreak konnte sie dann mit 8-6 gewinnen. Da hat sie auch nochmal einen Satzball abgewehrt und hat den Tiebreak mit 8-6 gewonnen. Im zweiten Satz, ich hatte es noch geschrieben auf Twitter, es wird spannend zu sehen sein, wie Corey Gauff das wegstecken kann. Sie konnte es nicht wegstecken. Sie lag innerhalb von 14 Minuten mit 0-5 zurück, konnte dann noch 3 Spiele gewinnen, aber Krejcikova hat dann ausserviert zum 7-6 und 6-3. Lukas, du hast das Match auch gesehen. Krejcikova sah im ersten Satz nicht so aus wie eine Halbfinalistin. Sie schien sehr nervös zu sein, sie hat Fehler gemacht und Corey Gauff mit ihren 17 Jahren sah nicht aus wie eine 17-Jährige.
Ja, genau, das hast du jetzt super schon zusammengefasst. Der Start von Corey Goff war wirklich bemerkenswert. Sie war unheimlich sicher und die Rückhand, die hast du auch schon angesprochen, ist natürlich immer wieder so ein Mittel in ihrem Spiel. Und ich kann mich noch erinnern an eine Einblendung, ich glaube, das war schon im dritten Game, da hatte sie schon 5 Rückhandwinner, also irgend so was Verrücktes in der Größenordnung. Und so ein, vielleicht auch so ein erster kleiner Knackpunkt war, dass sie auch, ja, ein enges Game, dieses vierte Game, ja, da hatten sie auch eine gute Möglichkeit zum 4:0. Sie hatte zwar keinen Breakball, aber das war wieder so ein enges Game und das hat sich dann Krejcikova geholt und das war vielleicht auch so die Initialzündung, hat er dann auf 3:3 gestellt, dann ist Goff nochmal davongezogen und dann eben, ich glaube insgesamt waren es 5 Satzbälle, die sie dann
Fünf, ja.
abwehren konnte, ja, Krejcikova und hat sie eben so, wie du gesagt hast, die hat sich darauf besonnen, dieses sehr offensive Spiel, teilweise ja mit ganz kurzen Bällen, mit orgem Winkel auch, also wirklich bemerkenswert, dass sie dann, wenn diese Drucksituationen da waren, sie wirklich das beste Tennis gespielt hat und plötzlich war dann Goff aus dem Konzept, das Timing hat eben nicht mehr gepasst und auf einmal war Krejcikova die dominant war, was wirklich in den ersten 15 Minuten von diesem Match gar nicht der Fall war. Was mir noch aufgefallen ist, dass sie schon im zweiten Game beide sich extrem ja, selbst angefeuert haben, Goff dann noch auch mehr in der Kommunikation mit ihrer eigenen Box. Die hat da wirklich, ist schon ordentlich aus sich herausgegangen. Krejcikova für mich auch noch ein bisschen mehr bei sich selbst geblieben. Und ich vielleicht natürlich im Nachhinein immer sehr leicht jetzt zu sprechen. Vielleicht war das auch von Goff schon am Anfang auch ein bisschen zu viel Energie dafür aufgewendet. Aber gut, es ist ja auch super gut gelaufen am Anfang. Deswegen wollte sie da sicher auch die Spannung hochhalten. Und dann erst wieder, wo sie dann schon deutlich zurücklag, eben bei 4:0, ich glaube, es stand dann sogar 5:0, dann war es erst wieder ein ausgeglichenes Match. Dann ist Goff ja auch nochmal zurückgekommen, hat dann noch ein paar Matchbälle abgewehrt, hat noch verkürzen können, 3 Games hat sie dann noch gemacht. Aber da war der Vorsprung auch schon zu groß von Krejcikova und die hat das Ganze dann eigentlich verdient gewonnen. Eine Statistik habe ich noch, die habe ich nachgeschaut, diese kurzen Ballwechsel, auf die man auch so oft schaut, diese 0 bis 4 Schläge. Da war es 60-38 für Krejcikova, also ein ganz, ganz deutlicher Vorteil eigentlich. Und das war dann ja auch irgendwo ausschlaggebend, weil ja auch diese schnellen Momente, wo es dann auch viele schnelle Punkte in Folge gegeben hat, da war dann Krejcikova oben auf und das hat dann den Ausschlag gegeben, auch gewissermaßen.
Ja, Krejcikova bekam dann auch irgendwann im Laufe des ersten Satzes, bekam sie dann auch ihren Aufschlag etwas besser in Griff. Den hat sie im zweiten Aufschlag im Griff gehabt. Und du hast es gesagt, 60-38 bei den kurzen Punkten, bei wenn du den Aufschlag hast, beziehungsweise wenn du den Return spielst, eine Differenz von 22 Punkten, da kannst du nicht verlangen, dass dann die in diesem Fall unterlegene Spielerin dieses Match gewinnt. Und Corey Goff war hier dann auf dem falschen Fuß erwischt. Ich meine, Corey Goff ist 17 Jahre alt. Die wird sehr, sehr häufig noch in diese Situation kommen. Hier hat am Ende vielleicht etwas die erfahrenere Spielerin gewonnen, obwohl Krejcikova auch noch nie in einem Halbfinale stand. Aber vielleicht ist dann auch ihre Doppelerfahrung, die sie hatte, und in den letzten Jahren hat sie sehr, sehr viel gewonnen im Doppel mit Katerina Siniakova, ist das vielleicht dann auch so ein bisschen dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, weil bei Corey Goff hat man im zweiten Satz das Gefühl gehabt, es ging ihr sehr schnell weg. Bei 4:0 hat sie dann also sehr, sehr bossig noch einen Schläger zerbröselt. Das war nicht schlecht. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, dass Krejcikova gerade auch bei den Big Points im ersten Satz, wo sie die Satzbälle abgewehrt hat, dass sie immer so ein bisschen ruhiger da geblieben ist als Corey Goff.
Also dieser Racket Smash, der war ja bemerkenswert, weil sie da irgendwie auch schon, da war sie schon wieder fertig mit dem sich ärgern irgendwie. Sie hat sich da wirklich abgewunken und auf einmal zerstört sie da den Schläger noch nicht schlecht. Da war, glaube ich, jeder überrascht. Ja, gut, mit der Erfahrung, ja, vermutlich. Ich habe jetzt auch noch ein Statement gelesen von Goff, dass sie irgendwie von ihrem Team auch gehört hat, ey, von dieser Niederlage, da wirst du nur profitieren in Zukunft, das wird dich zum Champion machen. Später einmal und sie hat auch gemeint, das glaube ich, daran glaube ich auch wirklich sofort, dürfte es zumindest nach außen, gibt sie sich so, als ob sie diese Niederlage auch recht schnell abgehackt hat. Aber eben, wenn man ersten 15 Minuten in dem Match denkt, hätte man sich nicht gedacht, dass das genau so kippen kann, dass die Sicherheit dann auf Krejcikova übergreift eigentlich. Ja, wirklich sehr bemerkenswert, wie sich Krejcikova da, ja, wie sie das eigentlich gedreht hat, dieses ganze Match.
Philipp hat Alexander Zverev vor 3 oder 4 Jahren bei einer Niederlage in Wimbledon mal gefragt, was er denn da aus dieser Niederlage lernen wollen würde. Und da hatte Zverev damals gesagt, eigentlich habe ich keine Lust mehr zu lernen. Eigentlich möchte ich diese Spiele jetzt inzwischen gewinnen. Ich glaube auch, dass Corey Gauff gesagt hat, dieses Spiel hätte ich gerne gewonnen, aber sie ist halt, wie gesagt, 17 und sie wird noch sehr, sehr viele Möglichkeiten bekommen, dann auch in Halbfinals, Finals und dann auch Grand-Slam-Siege zu holen. Und ich glaube, dass die Chancen nicht so schlecht stehen, dass wir in ein paar Jahren dann auch Corey Gauff als Grand-Slam-Siegerin sehen. Also, Barbora Krejcikova hat dieses Halbfinale erreicht und sie trifft jetzt in diesem Halbfinale auf Maria Sakkari. Und die hat heute gegen Iga Swiatek gespielt. Iga Swiatek, die Titelverteidigerin, die 22 Sätze hintereinander gewonnen hatte und auch in den ersten Runden hier bei den French Open überhaupt nicht den Eindruck gebracht hat, als ob man denken müsste, dass man sich Sorgen um sie machen müsste. Das war alles sehr, sehr kontrolliert und alles sehr, sehr dominant, was sie gespielt hat. Und wir haben es im gestrigen Podcast schon angesprochen, Philipp und ich, dass ihre Vorhand, ihr Vorhand-Topspin, der so, mit so viel Spin gespielt wird, dass er durchaus dann zwischendurch auch an Nadal erinnert, dass sie mit diesem Schlag dann so die Gegnerin raustreiben kann. Das Problem ist, dieser Schlag war gestern quasi nicht existent, diese Vorhand von Iga Swiatek, diese so über oder durchdrückende Vorhand. Maria Sakkari hatte nicht die Probleme in den Cross-Rallies mit Iga Swiatek und hatte die Möglichkeit, ihrerseits selber mit der Vorhand zu dominieren und hat am Ende das Match mit 6:4 und 6:4 gewonnen. Hinterher sagte Swiatek, ich war jetzt fertig so ein bisschen. Ich war auch durch den Druck fertig, ich war auch körperlich fertig, ich habe nur noch Tennisbälle gesehen. Sie war ja auch im Doppel relativ weit und vielleicht war das sogar eine kleine Erleichterung für Iga Swiatek, dieses Match verloren zu haben, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Maria Sakkari hat das extrem gut gespielt heute.
Was irgendwie oft ein Muster war, aus meiner Sicht, so habe ich das beobachtet, dass Sakkari die war, die ein bisschen weiter hinter der Grundlinie gestanden ist im Vergleich zu Swiatek. Und dann plötzlich reicht meistens so ein guter Konterschlag, wo der wirklich eine gute Länge hat auch. Und plötzlich war Swiatek irgendwie im Bedrängnis, spielt einen kurzen Ball zurück. Und Sakkari hat das alles ausgenutzt, hat wirklich dann auch eben sich weniger Fehler geleistet. Und natürlich diese Taktik, die war erkennbar. Sie hat früher irgendwie auch diese Vorhand, die du jetzt schön ausgeführt hast, die kommt da irgendwie nicht, die kommt da den ganzen Tag da schon nicht und die hat sie dann eben attackiert, diese Vorhand. Auch sehr bemerkenswert, gibt es ein kurzes Video auch von der Pressekonferenz von Swiatek, die das super analysiert auch, die auch zugibt, dass die Sakkari das sehr, sehr gut ausgenutzt hat, dass die taktisch genial gespielt hat und ich finde das erfrischend, dass die da in der Analyse auch so viel hergibt Swiatek nach solchen Matches. Also Sakkari hat das wirklich taktisch sehr gescheit gespielt und dadurch, dass sie von der Beinarbeit her so top ist, Sakkari, kann sie eben dann auch viele Bälle noch erlaufen und eben wie gesagt, dann spielt sie einen Schlag, wo sie sich wirklich wohlfühlt, wo sie das Risiko geht und das hat die Wende in den Ballwechseln gebracht und dieses Muster habe ich sehr oft erkannt und ja, das war bemerkenswert. Und natürlich hat sie auch noch wirklich sehr gut aufgeschlagen, Sakkari. Sie hat 5 Asse geschlagen, aber die beeindruckende Statistik ist, dass sie 83% der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewonnen hat. Und im Schnitt, das habe ich mir auch noch angeschaut, im Schnitt liegt sie bei unter 70, liegt sie bei 67, 68% laut Tennis Abstract. Also da ist sie 15% drüber. Und ja, gute Vorhand hat sie sowieso, gute Länge dann in den Schlägen gehabt. Und das war der Mittel und der Weg zum Erfolg.
Sakkari hatte vorher auch kein Halbfinale erreicht und wir sprechen ja sehr viel dann auch über Nerven bewahren und gerade in dieser Situation, wo alle Spielerinnen dann irgendwann gemerkt haben, das Draw öffnet sich nicht, es zerbröselt komplett. Also dieses Draw ist ja, also vor unseren Augen ist das ja zu Staub zusammengefallen, diese Auslosung. Und diese Spielerinnen sehen halt die Gelegenheit und dann die Ruhe zu bewahren, dann zu sagen, okay, ich spiele hier Punkt für Punkt, ich versuche mein Spiel hier durchzuziehen. Man hat ja auch dann gerne auch mal schon mal gesehen, dass Spielerinnen dann keinen Schläger mehr in der Hand halten können vor Nervosität. Und Krejcikova hat es vor dem Achtelfinale dann oder nach dem Achtelfinale ja auch gesagt, dass sie eine halbe Stunde vor dem Spiel eigentlich gar nicht raus wollte, weil sie nur so nervös war, dass sie mit ihrer Psychologin dann auch gesprochen hat und dann erstmal so Mittel und Wege gefunden hat, wie sie überhaupt auf den Platz gehen kann. Und wie Zachary das heute durchgezogen hat, das fand ich höchst beeindruckend, und dass sie wirklich ihren Spielstil beziehungsweise ihren Matchplan so dominant beibehalten konnte und dass sie sich nicht von Swiatek aus dem Platz hat treiben lassen. Hut ab vor dieser Leistung, das war wirklich großartig.
Was das Ganze noch ein bisschen unterstreicht, ich habe noch so Screenshots auch gesehen. Swiatek hat sie ja zu Beginn des zweiten Satzes behandeln lassen, hat da kurz den Platz verlassen, weil es da ein Problem im Oberschenkelbereich gab. Und Zachary ist dort gesessen und hat gelacht, hat eine Banane gegessen, hat kurz geredet, ein bisschen mit ihrer Box, natürlich nicht zu viel, aber war super entspannt, hat wirklich einen sehr guten, positiven Eindruck gemacht, was ja natürlich immer ungute Situation ist. Du hast einen Satz gewonnen, es gibt da jetzt diese Pause, du musst dich ein bisschen beschäftigen, du fängst eventuell an, ordentlich drüber nachzudenken, weil du gerade einen Break führst, auch schon Satz und Break vorne, aber die hat das sehr cool da gemacht und hat dann dieses frühe Break, das sie im zweiten Satz gemacht hat, das hat sie dann nicht mehr hergegeben. Es war dann schon ein ausgeglichenes Match auch wieder im zweiten Satz, aber diesen Vorsprung, den hat sie ins Ziel gebracht, und das war auch in dieser Art und Weise beeindruckend dann.
Das möchte ich übrigens nochmal gerade ansprechen, dieses Medical Timeout. Wir haben in den letzten Wochen, Monaten sehr viel Nöhlerei bekommen, dass Spielerinnen oder Spieler nach einem klar verlorenen ersten Satz erstmal 10 Minuten sich umziehen oder ein Medical Timeout nehmen, dass sie einfach versuchen, den Rhythmus des Gegners, der Gegnerin zu brechen. Iga Swiatek hat heute dieses Medical Timeout genommen beim Stand von 2-0, nicht bei einem Wechsel und vor allen Dingen vor ihrem eigenen Aufschlag, nicht vor dem Aufschlag von Maria Zachary. Sie musste dann auch noch den Platz verlassen, ist bandagiert worden am Oberschenkel und kam dann wieder. Und da muss ich sagen, da sage ich Respekt, da sage ich Hut ab, dass Swiatek nicht gesagt hat, okay, ich mache das jetzt in der Pause, wenn Zachary gleich noch aufschlagen muss, dann bringe ich sie jetzt erstmal ein bisschen aus ihrem Aufschlagsrhythmus, weil wir haben es gesehen, du hast es eben angesprochen, dass Zachary einen unglaublichen Aufschlagsrhythmus hatte, sondern dass sie es gemacht hat vor ihrem eigenen Aufschlag. Und das, finde ich, ist eine andere Geschichte, und das, finde ich, ist völlig in Ordnung. Und da muss ich sagen, Hut ab vor Iga Swiatek, dass sie das gemacht hat. Und das ist nicht üblich, mitten in einem Spiel oder nicht bei einem Wechsel einen Medical Timer zu nehmen.
Sie ist so habe ich es noch gar nicht gesehen eigentlich. Ja, man könnte ja schon sagen, sie hat jetzt das Break kassiert, ist eigentlich irgendwie ein bisschen auf einer negativen Welle und braucht dann, nimmt sich dann diese Pause vielleicht auch, um den Rhythmus zu brechen, aber da hilft es sicher auch dann wieder, einfach ja, gewissermaßen ihr Image, ihr Standing, nicht? Man traut ja nicht zu, dass die zu sowas bereit ist, aus meiner Sicht zumindest. Vielleicht gab es da schon Vorfälle, ich kenne nicht jedes Match von ihr in ihrer Karriere, aber mein Eindruck ist schon der, dass sie ein Standing hat, wo man ihr das durchaus auch durchgehen lässt, und auch ein sehr guter Punkt von dir natürlich, das habe ich gar nicht bedacht, dass sie ja dann die war, die danach aufgeschlagen hat, ja, und davon spricht man ja immer, diesen Rhythmus, der ist vor allem für Aufschläger dann wichtig zu haben. Ja? Also sehr guter Punkt. Mhm.
Also, Maria Zachary hat mit 6-4 und 6-4 dieses Match gewonnen und steht jetzt im Halbfinale. Und Griechenland hat eine Halbfinalistin und einen Halbfinalisten. Und wir werden morgen im Podcast, werden wir die Kollegin Vicky Georgatou aus Griechenland dann noch sprechen. Ich habe sie zu Gast dann im Podcast. Und die ist sowieso die hardest working woman in Tennis Journalism. Und die hat im Moment noch ein bisschen mehr zu tun. Und die wird uns ein bisschen erzählen, was in Griechenland gerade los ist. Und ob es da eine Euphorie gibt, ob es da eine Tennis-Euphorie gibt. Und das ist schon bemerkenswert, dass Maria Zachary und Stefanos Tsitsipas, die ja ähnlich alt sind und die sich seit Ewigkeiten schon kennen und so weiter, dass die jetzt auf einmal zusammen in einem Halbfinale beim Grand Slam stehen.
Herrlich. Weiß man schon, ich glaube schon, dass ich gehört habe, dass die Mixed-Doppel spielen wollen, Olympia. Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, der Plan ist wohl da, dass sie auf jeden Fall Mixed spielen wollen.
Ich würde es gern sehen, ja.
Ich würde es auch gern sehen. Bencic, Federer, Zachary, Tsitsipas, ja, Kerber, genau. Zverev, das könnte ein gutes Mixturnier geben.
Ja, absolut.
Ja. Wer gewinnt denn jetzt dieses Turnier, dieses Frauenturnier?
Ja, gute Frage. Naja, ich glaube schon, dass Sakkari, wenn sie so diese Form beibehält, sehr gute Chancen hat. Ja, ich glaube schon daran. Aber natürlich, ja, alle vier wahrscheinlich gleich wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, Maria Sakkari, ich finde die super, wie die spielt. Ja, sie hat auf jeden Fall alles, was es braucht. Aber es kann natürlich, morgen geht es ja schon weiter. Es kann ja, kann wirklich in jede Richtung gehen, glaube ich.
Wir haben ein Gewinnspiel. Wenn ihr das hört bis 15 Uhr heute am Donnerstag, dann könnt ihr noch teilnehmen bei Facebook, Instagram und Twitter. Sagt uns und sagt mir, wer gewinnt das Frauenturnier. Und dann könnt ihr ein Buch gewinnen. Entweder das von Christopher Göhr, Tennistraining für Kinder, oder das von Albi Barschel, der über 365 Tennisgeschichten geschrieben hat, für jeden Kalendertag eine Tennisgeschichte aus der Geschichte des Tennis, immer zu dem jeweiligen Datum. Das waren die Frauen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen. Und die Männer haben heute auch zwei Halbfinals gehabt. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wissen wir noch nicht, wer der Gegner von Rafael Nadal ist. Wir wissen nur, dass Rafael Nadal im Halbfinale steht. Und darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Rafael Nadal steht zum 37. Mal im Halbfinale der French Open. Er besiegte Diego Schwartzmann in vier Sätzen in einem durchaus sehr, sehr unterhaltsamen Match. Und er wartet im Moment noch auf seinen Gegner. Wir werden gleich noch darüber sprechen, wer sein Gegner ist. Aber Rafael Nadal hat dieses Spiel gegen Diego Schwartzmann gewonnen. 6:3, 4:6, 6:4 und 6:0. Und Lukas, wenn wir über dieses Match sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, dass es eine schwächere Phase von Nadal gab im zweiten Satz, dass es eine sehr starke Phase von Diego Schwartzmann im zweiten Satz gab. Aber dass Rafael Nadal bei 3:4 im dritten Satz irgendeinen Gang gefunden hat, den er hochgeschaltet hat, und es danach für ihn kein Zurück mehr gab und er dann die letzten 9 Spiele gewonnen hat. Man muss es fast in zwei Teile unterteilen, dieses Match. Die ersten 2,5 Sätze und dann ab 3:4 im dritten Satz, wo Nadal danach quasi keinen Fehler mehr gemacht hat.
Ja, beginnen wir noch ein bisschen früher. Nadal hat mit einer Start-of-Match-Violation begonnen, finde ich köstlich sowas. Ja. War er zu langsam, hat sie zu viel Zeit gelassen, bis er bereit war. Genau, also die ersten zwei Sätze, finde ich, jetzt ganz plump gesagt, hat Nadal ja normal gespielt. Er ist nicht überragend, nicht sonderlich gut. Für den ersten Satz hat es gereicht und im zweiten, wie du gesagt hast, Diego Schwartzmann unglaublich gespielt. Das war, weiß nicht, ich habe nicht allzu viel gesehen insgesamt von dem ganzen Turnier, aber auch mit dieser ganzen Stimmung und so, das war schon ein sehr cooler Satz und von der Stimmung her vielleicht sogar der beste Satz bis jetzt in dem Turnier. Es war sehr cool anzusehen, die Zuschauer schon eher auf Schwarzmanns Seite, einfach weil sie wollten, dass da ein bisschen was geht, dass man diesen Giganten mal ein bisschen zumindest wanken sieht. Und es gab dann schon so diese Phase, da hat man, war man sich kurz hat man den Gedanken aufkommen lassen dürfen, gewinnt das vielleicht der Nadal sogar gar nicht heute. Und dann, ja, dieser dritte Satz. Schwartzmann hat 3 Punkte verloren bis zum 4-4, habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. 3 Punkte bei eigenem Aufschlag bis zum 4-4 im dritten Satz. Und dann gibt er das Break her zu 15. Ja, dann verliert er 4 Punkte in einem Aufschlagspiel. Eben, dieses eine Aufschlagspiel, das war schlecht. Und das ist schon, dieses eine schlechte Game hat das Spiel gekippt. Ja. Nadal selber war super beim Aufschlag, Absatz 3. Ja. Der hat 6 Punkte abgegeben in 8 Spielen, in 8 Aufschlagspielen dann, in diesen ganzen 2 Sätzen, die dann kommen sind. Also unglaublich gut. Dann war es irgendwie sehr starke Aufschlagleistung von beiden. Dieses eine schlechte Aufschlagspiel. Der dritte Satz war dahin und dann spielt er dir das 6-0 schon wieder hin, gegen Sinner schon 6-0 und jetzt wieder gegen Schwartzmann das 6-0 hingezaubert. Und wie er dann mit dieser Vorhand wirklich eingesetzt hat, Perfektion pur. Der hat sie perfekt gesetzt, das Tempo unglaublich angezogen und dann, er hat selber auch gesagt, er hat gemerkt, nach diesem verlorenen zweiten Satz, er muss offensiver werden, hat das probiert, hat sich das fest vorgenommen und es hat funktioniert. Es war wirklich beeindruckend und deswegen ist er für mich, wenn man das so sieht, der absolute Top-Favorit auf diesen Titel nach wie vor.
Das ist jetzt nicht die gewagteste Aussage, die du da hast.
Ich weiß.
Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, warum Diego Schwartzmann, obwohl er jetzt 1-11 in der Bilanz gegen Rafael Nadal ist, durchaus ein unangenehmes Matchup für Nadal sein kann. Weil was Diego Schwartzmann überragend macht, und wir haben hier bei Chip in Charge auch mit Philipp so häufig darüber gesprochen, er retourniert einfach Weltklasse. Es gibt kaum jemanden, der besser retourniert als Diego Schwartzmann. Und er hat die Möglichkeit, halt mit den Returns schon in die Offensive zu kommen und dann auch die Möglichkeit, diese Bälle, die Rafael Nadal spielt, diese Vorhand-Topspin-Bälle, ziemlich früh zu nehmen und dann auch im Platz zu nehmen und die mit dem gleichen Tempo zurückzubringen. Und das, finde ich, ist eine bemerkenswerte Fähigkeit von Diego Schwartzmann, der körperliche Nachteile hat. Darüber, das dürfen wir gar nicht verschweigen, weil er ist halt nur 1,70 groß und er hat nicht diese Hebel wie andere Spieler, wie Djokovic, wie Federer, wie auch Nadal. Aber wie er das ausgleicht, das finde ich überragend von ihm und das hat mir sehr gut gefallen, wie er auch im zweiten Satz einfach nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern seine Chance genutzt hat. Er hat Nadal schon auf Sand geschlagen damals in Rom. Aber ja, das muss man halt über 5 Sätze dann auch bringen können.
Was mir auch aufgefallen ist, Nadal hat immer wieder mal mit der Flugkurve gespielt. Ja, er hat versucht, das ein bisschen höher rüber zu spielen. Macht natürlich Sinn, wenn man gegen Schwartzmann spielt. Der hat das, finde ich, sehr gut gelöst. Ja, aber eben dann auch nicht konstant gut gelöst. Ja, super. 2 Sätze finde ich sehr gut gemacht. Es geht dann eben nicht. Du musst es halt über 3, über 4 Stunden wahrscheinlich schaffen, damit du ihn schlägst auf Sand. Und das gelingt eben in diesen, weiß nicht, diese Bilanz, dass er auf Best of 5 auf Sand Nadal, glaube ich, 130-2 jetzt steht, das ist unglaublich. Und es gab einen einzigen Satz, bei dem Schwartzmann die kurzen Rallyes gewonnen hat. Und das war der zweite Satz, da war er 12-11 vorne, ganz, ganz knapp. Diese Zahl, die ist mir aufgefallen. Und sonst, es war eben, normalerweise kennt man ja diese, wie sagt man da, diese Ones and Twos, also Aufschlag plus eins noch. Aber bei den beiden war es dann teilweise so, dass der Return plus 1 so dominant war, dass die dadurch die schnellen Punkte gemacht haben, weil sie eben beide sehr gut returnieren können und vor allem Schwartzmann das exzellent kann. Und dann eben nicht schön, aber er kann sich halt nichts drum kaufen, dass er das vielleicht 1,5 Stunden gut gemacht hat. Dann war Nadal wieder mal der deutlich bessere.
105-2 ist jetzt seine Bilanz bei den French Open. Also, Robin Söderling und Novak Djokovic sind die einzigen Spieler, die mal gegen Rafael Nadal gewonnen haben. Und wir sprechen jetzt gleich darüber, über seinen Gegner. Rafael Nadal trifft zum 58. Mal auf Novak Djokovic und das ist eine unglaubliche Statistik. Zum 58. Mal, nachdem sie sich letztes Jahr im Finale gegenüberstanden und Novak Djokovic von Rafael Nadal damals gehörig die Ohren lang gezogen bekam, treffen sie sich dieses Mal eine Runde früher. Und Lukas, wir haben sehr häufig dann auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise viele haben drüber gesprochen. Die beiden sind in einer Hälfte und Daniil Medvedev ist in der anderen Hälfte und das ist ja völlig unausgeglichen. Jetzt hat Daniil Medvedev eigentlich ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, also hat sich diese Diskussion erledigt. Jetzt treffen sich die beiden im Halbfinale. Besser kann es ja kaum kommen, oder?
Ja, sicher ist ein Traum. Wird ein cooler Freitag, auch das andere Halbfinale natürlich. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob Djokovic da nach diesem Finale vom letzten Jahr diesmal besser dagegenhalten kann, muss man ja fast sagen. Er ist unberechenbar, das hat man auch da in der Schlussphase gegen Berrettini gesehen, vor allem was seine Emotionen betrifft. Aber ja, ich hoffe einfach, dass beide so annähernd an ihrem Spitzenlevel herankommen und dann wird das ein richtig cooles Match.
Darüber sprechen wir hoffentlich dann irgendwann am Samstag oder so. Auf jeden Fall müssen wir jetzt über das Match von Novak Djokovic gegen Matteo Berrettini sprechen. Novak Djokovic war klarer Favorit. Matteo Berrettini ist ein toller Tennisspieler, aber er hat vielleicht so ein ganz kleines bisschen Problem mit seiner Rückhand. Sein Aufschlag ist sehr gut, seine Vorhand ist fantastisch, seine Rückhand ist der schwache Schlag. Und die ist immer mal wieder von den Topspielern auseinandergenommen worden, diese Rückhand. Das ist, er muss sich in seine Vorhand stellen, beziehungsweise er muss versuchen, seine Vorhand einzusetzen. Alexander Zverev hat das zum Beispiel auch exzellent gemacht in Madrid im Finale, dass er diese Rückhand auseinandergenommen hat. Und zwei Sätze lang sah es heute so aus, als ob Novak Djokovic hier eine ganz, ganz klare Kampfansage an Rafael Nadal bringt, weil er hat exzellent gespielt. 6-3, 6-2 gegen die ersten beiden Sätze. Sehr klar an Novak Djokovic. Im dritten Satz hatte ich das Gefühl, dass Matteo Berrettini sich erstmal darauf bedacht hat, ich bringe jetzt erstmal meinen Aufschlag durch. Was dann kommt, was beim Rückschlag kommt, ist mir jetzt erstmal egal. Ich versuche jetzt erstmal meinen Aufschlag zu halten. Und das hat er exzellent gemacht. Er hat bis zum Tiebreak diesen Aufschlag exzellent gehalten. Und dann im Tiebreak hat er dann auch beim Stand von 4-5 aus Sicht von Berrettini und Aufschlag Novak Djokovic hat er von zwei Fehlern von Djokovic profitiert, von zwei ganz leichten Fehlern. Er hat dann einen Aufschlagwinner gebracht und hat den dritten Satz gewonnen mit 7-6. Und dann mussten die Zuschauer raus, beim Stand von 3-2 im vierten Satz. Und dann haben wir vor leerer Kulisse gespielt. Und irgendwie muss ein Schalter bei Novak Djokovic umgeswitcht worden sein, weil er spielte dann unter erheblichem Druck. Er ist dann einmal hingefallen, musste sich die Hand dann auch verbinden lassen, beziehungsweise ein Pflaster drauf machen lassen, weil er so ein bisschen die Handfläche eher aufgeratscht hatte. Und dann hat er seinen dritten Matchball verwandelt und hat einen Urschrei abgelassen. Vorher hat er beinahe noch seinen Schläger in die Box geworfen. Also er muss unter einem richtigen Druck gestanden haben. Lass uns das mal gerade ein bisschen auf- oder sezieren, dieses Match. Die ersten beiden Sätze. Novak Djokovic in perfekter Form, möchte ich sagen.
Absolut. Ich bin ja schon ein bisschen ein Fan von Berrettinis Highspeed-Tennis. Wenn es aufgeht, ist es schon sehr cool. Er hatte Breakball jeweils in den ersten zwei Return-Spielen im ersten Satz. Und da hat man ein bisschen den Eindruck bekommen in den ersten 10 Minuten, okay, könnte ein längerer Abend werden auch für Djokovic und könnte vielleicht sogar wirklich eine Herausforderung werden. Berrettini hat ja auch 4 Tage mehr oder weniger nicht gespielt, hat dieses Match gegen Roger Federer hat nicht stattgefunden, war auch unklar, ist das jetzt ein Vorteil, ein Nachteil, weil man nicht im Rhythmus ist und so weiter. Und dann hat sich Djokovic jeweils bei diesen Breakbällen mit guten Aufschlägen rausgezogen. Er hat seinen Aufschlag gehalten. Und dann gab es da eine Interaktion mit den Zuschauern. Irgendwas hat ihm nicht gepasst. Und das ist so irgendwie typisch für mich. Das ist dann nochmal so eine Initialzündung bei Djokovic. Dann legt er noch einen Gang zu, ist noch ein bisschen motivierter, weil da irgendwas nicht passt, weil da vielleicht irgendwer sich freut, wenn er einen Fehler macht, und hat sich das Break geholt. Und diese nötige Aggressivität da irgendwie, die hat ihm dann den ersten Satz gebracht und hat dann noch ganz böse ins Publikum geschaut, ja, auch nach diesem geschafften Break im ersten. Und im zweiten ist das noch irgendwie ein bisschen deutlicher geworden. Djokovic war wirklich in voller Kontrolle in diesem Match und Berrettini hat sich auch ein bisschen auf die Bauchmuskeln gegriffen. Da haben wir auch kurz hat man befürchten müssen, dass da wieder diese alte Verletzung, die ihn schon Anfang des Jahres geplagt hat, dass die vielleicht wieder auftaucht. Und dann, wie du gesagt hast, vielleicht auch eher mehr auf sich selbst besinnt und geschaut, okay, gib dir eine Chance, bleib jetzt in diesem Match drinnen, und hat sich da ja eigentlich in den Tiebreak gespielt. Der dritte Satz, gibt es jetzt gar nicht so viel, an das ich mich großartig erinnern kann, dieses Tiebreak auf jeden Fall. Andreas, wenn ich diese Fehler mache an einem Match, an einem Sonntag gegen Freunde, dann ist es okay, aber dann doch schön zu sehen, dass solche Profis dann auch diese Fehler machen können. Ich erinnere mich an einen Ball von Berrettini eigentlich ins leere Feld mit dem Rückhandvolley und der kommt Boden auf, da irgendwo im Kleinfeld auf der eigenen Seite. Da auch schwer wegzustecken, hat das aber weggesteckt und hat profitiert, wie du gesagt hast, von zwei ganz, ganz furchtbaren Fehler eigentlich von Djokovic. Und dann ein guter Aufschlag und der dritte Satz war auf einmal da. Und auf einmal kamen die Emotionen hoch, die Zuschauer waren wieder da, es war wieder Stimmung in der Arena. Und dann fragt man sich halt doch wieder, schade eigentlich, warum wir da eine Stunde auch warten haben müssen auf dieses letzte Match des Tages, weil wenn die gleich gespielt hätten in direkter Abfolge diese vier Matches, dann wäre sich vielleicht das auch noch mit Zuschauern ausgegangen jetzt, dieser vierte
Ja.
Satz. Diese eine Stunde, das hätte dann genau gepasst, hätte natürlich im Nachhinein immer leicht. Es gab dann diese Unterbrechung. Und dann, ja, muss sich Djokovic immer wieder oder er findet immer wieder irgendetwas, was ihn dann noch zusätzlich motiviert. Er schaut fast aus wie ein Besessener, wenn er sich da selber anfeuert und auch noch von seinen Betreuern ein bisschen mehr einfordert, ein bisschen mehr Körpersprache. Irgendwie bemerkenswert, irgendwie fast beängstigend, dem zuzusehen, aber es ist ein Phänomen und das gehört auch dazu zum Novak Djokovic.
Natürlich, das gehört zum Gesamtpackage Novak Djokovic dazu. Es ist herausragend, wie er spielt, und es ist herausragend, wie er sich aus diesen Situationen dann ja auch befreien kann. Er hat ja im vierten Satz durchaus auch seine Probleme gehabt, und Berrettini hat weiterhin mit seinem Aufschlag, mit seiner Vorhand die Punkte herausragend vorbereitet, und Djokovic kam nicht so richtig dran. Aber so ab, ich sage jetzt mal 4-4, hat Djokovic perfekt retourniert. Und wir haben vorhin über Diego Schwartzmann gesprochen, dass er zu den besten Return-Spielern gehört. Djokovic ist vielleicht der beste Return-Spieler, den wir jemals hatten. Und wie Djokovic perfekte Aufschläge von Berrettini wieder mit einer exzellenten Tiefe zurückgebracht hat, da hab ich zwischendurch staunend vor dem Rechner gesessen, beziehungsweise vor dem Monitor, und habe gedacht, wow, das musst du dann erstmal bringen, weil 2,5 oder 3,5 Sätze konnte sich Berrettini halbwegs auf seinen Aufschlag verlassen, wenn er kam, dass er die Möglichkeit hat, das dann mit dem One-Two-Punch dann reinzubringen. Aber ab 5-4 musste er um seine Punkte kämpfen, dadurch, dass Djokovic so perfekt retourniert hat. Und das hat er dann am Ende, ja, das hat er dann am Ende perfekt gemacht. Beim dritten Matchball hat er den Return wieder gut reingebracht, wurde dann nochmal über den Platz geschickt, und dann hat er den Matchball verwandelt und steht jetzt im Halbfinale. Und wir müssen nicht das bewerten, wie er sich freut oder wie er sich zwischendurch gibt auf dem Platz. Es spricht ja für ihn, wie er diese Emotionen dann ja auch nutzen kann und umwandeln kann in fantastische Leistung.
Eben, genau das ist es nämlich. Berrettini hat sich angefeuert, Matchball abgewehrt, angefeuert, und Djokovic sieht das, denkt sich, ja, passt, okay, das merke ich mal, nächsten Punkt holt er, und er schreit nochmal lauter zurück. Das sind die Psychospielchen, ich finde das super zum Beobachten, ich finde das sehr cool, du kriegst es noch viel mehr mit, wenn die Zuschauer auch nicht da sind. Es war natürlich der Kontrast zu den Sätzen davor, wo die Zuschauer da waren, nochmal extremer, sehr cool, und natürlich auch ein Vorteil für Djokovic, dass er da im vierten Satz vorne weg serviert hat, und dann am Ende des Satzes hat ihm das Break zum Matchgewinn dann gereicht. Ja.
Er steht also jetzt im Halbfinale und trifft dort auf Rafael Nadal. Wir haben die Halbfinals Rafael Nadal gegen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gegen Alexander Zverev. Man kann sich nicht groß darüber beschweren, über diese beiden Halbfinals.
Ja, finde ich auch. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt auf, ja, Nadal Djokovic, natürlich ein Gigantenduell. Auch das andere, ja. Tsitsipas, ja, der hat sich richtig gut, richtig stark gezeigt in Sandplatzform. Kann sich Zverev noch steigern? Ich finde ja, im Gegensatz zu ein paar Experten, die es gibt, dass seine Auslosung halbwegs leicht war. Der Weg bis ins Halbfinale, da hätte schon schwierigere Brocken geben können. Genau. Das ist jetzt ein richtiger Test. Hat er eh, ja, kann er sich nochmal steigern? Er muss sich auf jeden Fall steigern gegen Tsitsipas. Sehr spannender Halbfinaltag, der da auf uns wartet.
Und wer gewinnt das 58. Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal?
Ich kann nicht gegen Nadal tippen. Es tut mir leid, aber Nadal, wenn der annähernd an sein Spitzenlevel kommt, dann wird er auch Djokovic diesmal schlagen können.
Ich tätige jetzt mal die Aussage, ich glaube, dass Novak Djokovic am Freitag gegen Rafael Nadal gewinnt. Ich weiß, es ist kompletter Wahnsinn, und eigentlich ist es unglaubwürdig, zu sagen, man wettet gegen Rafael Nadal bei den French Open, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ich glaube es, ja.
Ja, ich verstehe auch deinen Punkt. Es wirkt so, als ob da was gehen könnte, aber ja, ich bin sehr gespannt.
Ach, ich freue mich sehr auf diesen Freitag.
Ja, absolut.
Wer nicht dabei ist im Halbfinale, ist Dominic Thiem. Und Dominic Thiem, für den sind die French Open mit das wichtigste Turnier im Jahr. Er ist in der ersten Runde ausgeschieden. Er hat sich danach dann auch schon wieder geäußert, hat gesagt, ja, ich war halt nicht gut etc. Er war ja auch sehr offen in deiner Pressekonferenz. Wie sieht es jetzt für die Rasensaison aus für Dominic Thiem?
Ja, gute Frage. Generell war das ja nie irgendwie ein großes Ziel. Rasen war immer so, okay, der Höhepunkt der Saison ist vorbei, French Open, da kam er auch meistens weit jetzt in den letzten Jahren. Und das war halbwegs gut wegzustecken, wenn der Rasen jetzt nicht so gut läuft. Jetzt ist es ganz anders. Er hat viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Er hat eine Wildcard für Mallorca bekommen, wird da also ein Vorbereitungsturnier spielen und dann Wimbledon. Er muss halt jetzt auf einen Belag, den er grundsätzlich sicher nicht so gern hat wie Sand, den er aber auch durchaus gut beherrscht. Er hat schon ein Turnier gewonnen auf Rasen. Auf dem muss er jetzt irgendwie wieder zu seiner Form finden. Er ist da in einem durchaus einem Strudel schon drin. Er hat einiges probiert, dass er da rauskommt, nämlich noch einmal bei einem 250er in Lyon zu nennen, sich dort vielleicht gegen ein bisschen weniger namhaftere Gegner Spielpraxis zu holen. Das hat nicht funktioniert. Dann ist er zu dem French Open mit ganz viel Trainings davor, hat er selber gesagt, hat dann dort ja ein 2-0 hergegeben. Das schmerzt sich ganz besonders, aber er war fast schon verwirrt nach dieser Erstrundenniederlage, wie ihm das passieren konnte. Ganz ungewohnt, das war überhaupt erst das zweite Mal in seiner Karriere, dass er so ein 2-0 hergegeben hat und das erste Mal auf Sand. Also ja, es sind sehr viele Fragezeichen und dann hat er sich auch noch ja, von seinem Manager getrennt und zwar, ich glaube, 2 Tage nachdem er da verloren hat gegen Andújar in der ersten Runde. Und das war dann doch auch sehr überraschend, dass diese Trennung kam von Herwig Stracker und auch diese, ja, es ist nicht ganz so klar, von wem das ausging. Es gab schon sehr positive Wortmeldungen von allen. Man ist gut miteinander ausgekommen und es klang so, als ob Herwig Stracker der war, der sich da zurückziehen wollte, weil er irgendwie gemeint hat, ja, es ist doch nicht ganz vereinbar. Er ist ja auch im ATP Board of Directors vertreten, er ist der Turnierdirektor von Wien, er organisiert jetzt auch wieder zum Beispiel diese Davis Cup Finals, Teil-Event in Innsbruck mit seiner Agentur. Und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, deswegen kann er sich nicht Vollzeit um Dominic Thiem kümmern, meint er. Komisches Timing auch irgendwie und alles ein bisschen ja, komisch. Man fragt sich dann auch, wer das übernehmen könnte. Es gibt da jetzt schon Gerüchte, dass vielleicht Cosmos einsteigt und dass wirklich Thiem sich jetzt von Cosmos und von diesem Konsortium von Gérard Piqué managen lässt in Zukunft. Bin da sehr gespannt, ob es da bald Neuigkeiten gibt. Und wir werden ihn eben auf Mallorca demnächst wieder sehen im Einsatz. Noch eine kleine Randnotiz, auch es gibt ja diese Trainingsgruppe mit der Akademie von Wolfgang Thiem, wo eigentlich alle österreichischen Topspieler vereint waren. Dennis Novak hat sich da zurückgezogen und jetzt auch Juri Rodionov, der hat auch gemeint, er braucht jetzt wieder neue Reize, also diese Trainingsgruppe oder diese Tennisakademie, der kommen jetzt die Nummer 2 und die Nummer 3 Österreichs wieder abhanden. Auch eine spannende Entwicklung. Ja, also es tut sich doch auch hinter den Kulissen einiges und bin gespannt, ob es Dominic Thiem wirklich schafft, auf Rasen da wieder ein bisschen in die Erfolgsspur zu finden.
Das Turnier auf Mallorca wird ja auch von Edwin Weindörfer organisiert und da wird er jetzt dann dabei sein und dann Wimbledon spielen. Und danach, ja, dann schauen wir mal, wie es dann auch Richtung Hartplatz geht und wie es dann Richtung Olympia geht. Olympia wird er spielen, oder?
Ja, genau. Ist durchaus auch möglich, dass er da vielleicht auch im Doppel antritt. Ja, gibt es ja da die Option oder die Überlegung, er hätte angeblich schon Jürgen Meltzer zugesagt. Es wird wahrscheinlich 2 österreichische Doppel geben. Es gibt mit Philipp Oswald, mit Oliver Marach 2 gute Spieler. Es gibt mit Alex Peer einen, der noch ein Protected Ranking hätte, wenn der fit wird. Und es könnte sich sozusagen ausgehen, dann könnte der noch mit Jürgen Meltzer spielen. Wenn nicht, dann wäre es eine Option, dass Thiem sogar im Einzel und im Doppel antritt. Fürs Mix-Doppel geht es sich leider nicht aus, da fehlt uns leider eine Top-Spielerin bei den Frauen.
Ja, also es wird sehr spannend zu erleben sein, wie Dominic Thiem die nächsten Monate angeht und vielleicht können wir ja da mal in ein paar Wochen wieder drüber sprechen, Lukas.
Ja, sehr gern. Ja, hoffentlich gibt es was zu berichten. Ja.
Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Expertise. Das hat mir großen Spaß gemacht heute.
Ich sag danke. Danke für die Einladung und mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ja.
Wenn euch das gefällt, was wir hier gemacht haben, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder, beziehungsweise am Freitagmorgen mit der Zusammenfassung der beiden Halbfinals der Frauen und dem Mixed-Finale. Darüber spreche ich dann mit Ina Kast vom NDR. Das war die heutige Ausgabe von Chip and Charge. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.